Gnade, Herr, auch zu dieser Bibelstunde, zu dieser gemeinsamen Untersuchung. Lass uns deine Souveränität deutlich und lebenspraktisch werden. Wir bitten dich auch für die vielen Menschen, die zu dieser Stunde, um dein Wort zu sammeln, zusammen sind in Gottesdiensten oder in kleineren Gemeinden, sei auch dort wirksam. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft legen wir in deine Hand. Amen.
Amen.
Das Thema heute heißt Gottes Souveränität und ist mir von Tag zu Tag schwieriger geworden, aber ich hoffe, zu einer vorläufigen Lösung gekommen zu sein. Es wird gesagt, Christen sind im Prinzip immer glückliche Leute. Christen haben eigentlich keine so schwerwiegenden Probleme. Christen werden aus allen Gefahren gerettet. Und wenn Sie Ihren gestrigen Tagesablauf oder Monatsablauf betrachten und ich frage, stimmt das, werden einige sagen, ja, andere werden sagen, nein, andere, ja, aber. Beide Positionen möchte ich in der Phase, in der ich das Problem entwickle und am Ende die Lösung gebe, an drei biblischen Menschengruppen verdeutlichen. Zunächst einmal an Jakobus und Petrus, und zwar in Apostelgeschichte 12. Wir wollen aufschlagen Apostelgeschichte 12. Apostelgeschichte 12. Ich lese die Verse 1 bis 17. Ich lese nach der Züricher Übersetzung. Apostelgeschichte 12, 1 bis 17. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an, um einigen von denen, die zur Gemeinde gehörten, Böses zuzufügen. So ließ er Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Das war Teil 1, Teil 2 das Übrige. Als er nun sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch noch Petrus gefangen nehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und nachdem er sich seiner bemächtigt hatte, ließ er ihn ins Gefängnis setzen und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis verwahrt, von der Gemeinde aber wurde inständig für ihn zu Gott gebetet. Als ihn aber Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus in jener Nacht mit 2 Ketten gefesselt zwischen 2 Soldaten und Wächter vor der Tür, und die bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht leuchtete in dem Gelass auf. Er gab aber dem Petrus einen Schlag an die Seite, weckte ihn und sagte, steh eilends auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen ab. Darauf sagte der Engel zu ihm, gürte dich und binde dir die Sandalen unter. Da tat er dies. Und er sagte zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm, und er wusste nicht, dass das, was durch den Engel geschah, Wirklichkeit war, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste Wache und durch die zweite hindurchgegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führt, und dieses tat sich ihnen von selbst auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse vorwärts, und alsbald schied der Engel von ihm. Da kam Petrus zu sich selbst und sagte, jetzt weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes und aus allem, was das Volk der Juden erwartet, errettet hat. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Hause der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Zunamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Vorhofes klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie in ihrer Freude das Tor nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sagten zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie versicherte, es sei so. Da sagten sie, es ist sein Engel. Petrus aber fuhr beharrlich fort zu klopfen. Als sie nun öffneten, sahen sie ihn und waren außer sich vor Erstaunen. Da winkte er ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe, und sagte, meldet dies dem Jakobus. Bis dahin zwei Lebensschicksale, zwei Jünger, Jakobus und Petrus. Jakobus, der Bruder des Johannes, des Evangelisten, meist mit ihm zusammen genannt, gehört zu denen, die auf den Verklärungsberg gingen. Er war also insofern etwas bevorzugt. Und Maria, Jesu Mutter, war wahrscheinlich seine Tante. Aber von ihm wird nichts weiter gesagt als, so ließ Jakobus in Vers 2, so ließ er Jakobus, der Herodes, den Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Um den Jakobus gibt es keine Engelwunder, keine spektakuläre Befreiung. Jakobus wird hingerichtet. Petrus dagegen, der im Gegensatz zu Jakobus Jesus verleugnet hat, um den Petrus inszenieren himmlische Mächte im Auftrage Gottes. Eine Befreiungsaktion. Und die Gemeinde, die betet und fleht, glaubt eigentlich gar nicht, dass ihr Gebet in Erfüllung gehen kann, sonst hätten sie ihn ja reingelassen und nicht gesagt, bei der Pips ja zur, in unserer Sprache, bei der Markt, die da geöffnet hatte. Eine große Befreiungsaktion. Erste Frage an das erste Beispiel, warum, so möchten wir gerne wissen, ist es so, dass Petrus befreit wird und Jakobus nicht? Die Antwort wird uns nicht gegeben. Gott in seiner Souveränität, in seiner Selbstbestimmung handelt so. Ich habe hier mal auf der Konferenz die ganze Geschichte ausführlicher inhaltlich dargelegt. Heute soll sie mir nur in diesem ersten Teil des Problemteils zur Hilfe dienen, das Problem, noch nicht die Lösung, zu verdeutlichen. Wir sehen, es gibt keine menschliche Antwort. Ich könnte mir denken, dass für den Jakobus genauso viel gebetet worden ist, dass um ihn genauso geweint wurde und sich gefreut worden wäre, wenn er befreit worden wäre. Nichts ist geschehen. Ich nehme ein zweites Beispiel. Also drei biblische Menschengruppen. Das waren eben eine Jüngergruppe, zwei Jünger. Problemkreis 2, eines der schwersten, am schwersten zu verstehenden Kapitel des Neuen Testamentes, Römer 9, Vers 10 bis 20. Römer 9, Vers 10 bis 20. Römer 9, Vers 10 bis 20. Und zwar 10b. Römer 9, Vers 10 bis 20. Von Rebekka, von unserem Vater Rebekka wurde von unserem Vater Isaak schwanger. Denn als sie, nämlich gemeint sind jetzt die Säuglinge, als sie noch nicht geboren waren, also die Zwillinge, und noch nichts Gutes oder Böses getan hatten, damit die nach freier Auswahl zuvor getroffene Entscheidung Gottes bestehen bliebe, nicht abhängig von Werken, sondern nur von dem Berufenden, wurde ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienstbar sein, wie denn geschrieben steht, das ist Maleachi 1, Vers 2 und 3, hier neu zitiert, den Jakob habe ich geliebt, den Esau aber habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne, denn zu Mose sagt er, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde barmherzig sein, gegen wen ich barmherzig bin. Somit kommt es nun nicht auf den an, der will, noch auf den, der läuft, oder Luther sagt, so liegt es nicht an jemandes Wollen und Laufen, sondern auf Gott, der sich erbarmt. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben darum habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. Also erbarmt er sich nun, wessen er will, verhärtet aber, wen er will. Du wirst mir nun sagen, warum erhebt er dann noch Vorwürfe? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? O Mensch, jawohl, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Wird etwa das Gebilde zum Bildner sagen, warum hast du mich so gemacht? Zwei Fragesätze. Vers 14. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Und die nächste Frage in Vers 19. Du wirst mir nun sagen, warum erhebt er dann noch Vorwürfe, denn wer kann seinem Willen widerstehen? Und die Antwort, die hier gegeben wird, ist eigentlich eine Überanspruchung des menschlichen Verstandes auf die Frage, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? In Vers 14 heißt es nur, das sei ferne, und dann kommt es, denn er sagt, ich erbarme, wem ich mich erbarmen will, es liegt nicht an jemandes Laufen. Das Wörtchen denn scheint einfach unplatziert zu sein. Es scheint nicht herzugehören. Wir empfinden nach unserem menschlichen, gesunden Empfinden, dies als absolut unpädagogische Argumentationskette, was uns hier zu verstehen zugemutet wird. Ja, wir meinen, Gott sei ungerecht und können ihn nicht begründen, dass er der Gott der Gerechtigkeit ist, dass er, ehe Kinder geboren sind und Böses oder Gutes getan haben, eine Auswahl vornimmt, und dann heißt es sogar noch, den Esau habe ich gehasst. Nun hat ja glücklicherweise Bruder Schumacher in seiner Auslegung gesagt, dass wir das Wort hassen anders verstehen müssen. Er sagt, Selbstverständlich ist dieses Hassen kein Hassen im üblichen Sinne. Vielmehr geht es dabei, wie auch an anderen Stellen, zum Beispiel wer Vater oder Mutter nicht hasst, um meinetwillen ist meiner nicht wert, um ein Zurücksetzen auf den zweiten Platz hinter dem Geliebten, der den ersten bevorzugten Platz innehat. Dass solches Handeln Gottes durchaus nicht ungerecht ist, zeigt Paulus in Römer 9 bis 11. Zeigt er das? Es ist wirklich schwer zu verstehen, was hier gesagt wird. Auch was in Vers 17 über den Pharao gesagt wird, verwundert mich. In der letzten Nummer der Zeitschrift Kontakte mit Israel oder Karmel heißt sie auch, da steht geschrieben, Satan wollte mit Pharao damals und heute Israel vernichten. Ja, das kann ich verstehen. Aber die Bibel sagt das Gegenteil, nicht Satan, sondern eben dazu habe ich den Pharao erweckt, damit ich an ihm meine Macht erweise und dass mein Name auf der ganzen Erde verkündigt wird. Ist er dann noch schuldig? Auch einige Fragen, die ich jetzt mal nicht, wo ich nicht nachschlagen werde. Sehen wir doch den Judas an. Hat denn Jesus nicht selber gesagt, den Jüngern zu Emmaus, zu Ostern, musste nicht Christus solches leiden? Muss man dann nicht den Schluss ziehen? Judas hat nur den Willen Gottes erfüllt und er war sein Werkzeug. Was beschuldigt ihr den Judas? Warum wehe dem Menschen, durch den es geschieht? Es muss geschehen, aber wehe dem Menschen, durch den es geschieht. Hier merken wir, entweder handelt es sich um einen Irrtum, um eine Zumutung an uns, etwas, was so nicht stimmen kann, oder aber es muss etwas sein, was unseren Verstand, unsere Denkfähigkeit, unsere Einordnungsfähigkeit, unser Gefühl für Gerechtigkeit übersteigt. Soll es vielleicht so sein, dass der Friede Gottes höher ist als alle Vernunft? Oder sollte es etwas sein hier, was durchaus tiefer ist? Es ist doch gegen jede Wissenschaftlichkeit, wenn Paulus in Vers 20 die Frage von Vers 19, du wirst mir nun sagen, warum erhebt er dann noch Vorwürfe? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Mit der Antwort bedenkt, o Mensch, jawohl, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Zu Deutsch, halt dein Mund, du bist Mensch. Das ist eine Frage, die sich stellt. Ich möchte schon voraussagen, auch an diesem Denkkonflikt zeigt sich Gottes Souveränität. Und wie gesagt, im Moment geht es mir darum, das Problem darzustellen. Die Lösungsversuche, die ich dann anbieten will, sollen dann später kommen. Aber einen Einschub, und für die es ein bisschen schwierig war, wird es da etwas leichter, mit den zum Wert von Denkunmöglichkeiten. Das sind also hier Denkunmöglichkeiten zunächst mal. Es gibt auch Denkunmöglichkeiten für unsere Vorfahren, an die wir uns gewöhnt haben. Vor 150 Jahren war es denkunmöglich für einen Wissenschaftler, dass sich ein Bild bewegt und dass ein Bild sogar sprechen kann. Deshalb musste das sprechende Bild aus der Offenbarung ein Unfug sein und die damalige Theologie sagte, so etwas ist nicht vorstellbar. Es war auch nicht vorstellbar, man wusste schon, dass Verbrennung im Regelfall eine Verbindung mit Sauerstoff ist, dass gesagt wurde, im Blick auf Babylon, die Weltstadt, in einer Stunde würde sie gestürzt und verbrennen. Seit Hiroshima fragen wir nicht mehr so. Aber es gibt noch andere, für mich vorhandene Denkmöglichkeiten, mit denen ich arbeite. Mein Sohn hat mir einen Computer verschrieben und ich bin froh, dass ich ihn habe. Dort, für den besitze ich mit CD-ROM eine CD-Platte, so wie ihr sie hier seht, also die normalen, diese kleinen Silberscheiben. Es ist D-Info, kennen manche, die jetzt sehr viel in der Presse genannt wird, es wird dagegen prozessiert. Das ist ein Wunderwerk, das ich gebrauche und nicht verstehe. Nehmen wir mal an, wo wohnst du, Lothar? In welcher Stadt?
Bei Düren.
Wie heißt der Ort? Gut. Ich lege diese Scheibe ein. Ich tippe ein, Merten. Sofort erscheinen alle Namen auf meinem Computer. Dann sage ich, bitte, ich drücke drauf, ich möchte alle Straßen alphabetisch geordnet haben. Ich drücke drauf, stehen alle da. Dann, in welcher Straße wohnst du? Ich drücke auf mit dem Cursor geschrieben, auf Mittelstraße. Erscheint sofort alle Bewohner, die Telefon haben, in der Mittelstraße, mit Telefonnummer, und ich kann bei jedem auch sofort die Postleitzahl wissen, auch egal auf welcher Straßenseite er ist. Dann sagst du etwa, ja, du hättest sie gern alphabetisch geordnet. Ich drücke auf einen Knopf, alle Leute in der Mittelstraße, die Telefon haben und in einem Telefonbuch stehen, denn in meiner kleinen CD sind 35 Millionen Telefonangaben aller deutschen Telefonbücher gespeichert. Nichts zu sehen. Aber sind sie alphabetisch geordnet? Dann sagst du, nein, ich möchte mal wissen, wie es so nebenan ist. Welche Hausnummer wohnst du?
46.
Du möchtest wissen, wer in 47, 48 und 42, 43 Telefon hat. Ich drücke, ich kriege sofort alle geordnet mit Namen, Vornamen, Zunamen, wenn sie die angegeben haben und keine Geheimnummer haben, was die wenigsten haben. Ich arbeite damit. Ich habe mir mal die Nummer vom Bundespräsidenten, eher noch Bundespräsident, herausgeschrieben, einem Bekannten gegeben. Ich tippe eine Telefonnummer ein, drücke auf den Knopf, sofort steht die Adresse da, Professor Dr. Roman Herzog, Fürstenfeldbruck, die und die Straße und seine Telefonnummer. Also ein etwas für mich Unerklärliches, was meinen Verstand übersteigt. Ich möchte an dem Beispiel einfach nur sagen, es ist also ein schwaches Bild, aber dass etwas funktioniert oder in Ordnung ist, muss nicht von der Einsichtigkeit für jeden normal intelligenten abhängig sein. Ja, Mensch, wer bist denn du? Da ist Gott. Sagen wir mal, Gott hat einen größeren Verstand als meine 2 Pfund oder 1,5 Pfund Gehirn. Ich muss es nicht unbedingt verstehen können. Und auf anderen Konferenzen haben wir darauf hingewiesen, wie viele Bilder hier in diesem Raum sind. Evangeliumsrundfunk predigt zurzeit, könnte ich sofort mit einem Gerät herausholen. Der seit 1. April hat er ein 24-Stunden-Programm und wir können es uns nicht vorstellen, aber wir können damit arbeiten. Es muss nicht einleuchtend sein. Jetzt komme ich zum dritten Problembeispiel. Hebräer 11. Da lese ich zunächst Hebräer 11, Vers 27 bis 29 lese ich erst. Aus Glauben verließ Mose Ägypten, ohne sich vor dem Grimm des Königs zu fürchten, denn er hielt fest an dem Unsichtbaren, als ob er ihn sähe. Aus Glauben hat er das Passa veranstaltet und die Besprengung mit dem Blut, damit der Würger der Erstgeborenen sie nicht anrührte. Aus Glauben gingen sie durch das Rote Meer, wie durch trockenes Land hindurch, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Durch den Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem man 7 Tage um sie herumgezogen waren. 32. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch den Glauben Königreiche niederkämpften, Gerechtigkeit übten, Verheißungen erlangten, Löwen den Rachen verstopften und so weiter. Und jetzt komme ich zum Scharnier, zu der anderen Seite. Bis jetzt ist die Rede von Menschen, die geglaubt haben und die Erfüllung der Gebete und der Vorhersagen erfuhren. Vers 35 in der Mitte. Erst heißt es noch, Frauen erhielten durch Auferstehung ihre Toten wieder. Dann steht bei mir, andere aber. Andere aber. Und jetzt kommt eine ganz andere Menschengruppe, ließen sich foltern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine herrlichere Auferstehung zu erlangen. Die hielten am Glauben fest. Wieder andere erfuhren viel Verspottung und Geißelung, dazu noch Fesseln und Gefängnis. Die wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, mit dem Schwert erschlagen, ging in Schafspelzen, in Ziegenfellen umher, unter Mangel, Trübsal, Ungemach und so weiter. 39. Und diese alle erlangten, obschon sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis besaßen, die Verheißung nicht, weil Gott für sie, für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns zur himmlischen Vollendung gelangen sollte. Und in Kapitel 12 ist dann von der Wolke der Zeugen die Rede, wo die beiden Gruppen zu finden sind. Wieder, die einen haben Sieg auf Sieg gehabt, wie manche Gotteskinder. Meine Gebete wurden eigentlich alle erhört. Ich habe hier in dieser im Lesezimmer in der Bibliothek im Schönblick ein Buch von Pastor Modersohn gefunden, von 1926, in dem Gebetserhörungen versammelt sind. Also eine Gebetserhörung jagt die andere. Und es muss herrlich für die sein. Und die das schreiben, denen ist das Herz so voll. Es gibt aber kein Buch, mir bekanntes Buch, in dem Gebetserhörungsverweigerungen, zumindest in dem Sinne, wie wir es uns vorgestellt haben, zu finden sind. Und so müssen wir hier sagen, es wäre auch noch was über den letzten Vers, was das heißt, wir für Gott hätten etwas Besseres vorgestellt. Das soll heute mal nicht sein, weil es mir um ein anderes Thema geht. Wir sehen das Problem. Gott ist souverän, heißt das. Gott ist ein Gott der Willkür. Einer, der selber nicht weiß, wo es lang geht. Einer, der macht, was er will, wie eine Diva, mal so, mal so. Dem einen, der wird hingerichtet, dem schicke ich ein paar Engel, um sie zu retten. Ist Gottes Souveränität Willkür oder steckt mehr dahinter? Auch, wonach wählt Gott zum Glauben aus? Wir wissen, dass der Glaube einerseits ein Willensakt des Menschen ist, aber letztlich ein Geschenk Gottes. Wonach seid ihr ausgewählt? Wir haben so einen kleinen Bibelkreis bei uns in Felde. Ja, wenn ich die Leute ansehe, ich finde kein Prinzip, nach dem Gott zum Glauben kommen ließ. Nicht etwa nur die Intelligenten oder nicht nur die Reichen, nicht nur die brillanten Redner, nicht nur die Armseligen. Gott, nach welchem Prinzip sind wir denn auserwählt? Gewiss, Manche sind durch die Eltern mitgekommen, die Kinder sind geheiligt durch die Eltern, das heißt, sie sind in der Nähe des Segenskanals, der von Gott durch die Gemeinde in das All geht, und manche werden dann vielleicht auch wieder wegbleiben. Die Entscheidung muss jeder für sich fallen, und im Nachhinein heißt es, Gott hat ihn erwählt. Auch wieder eine denkschwierige Doppelaussage, die ich eben machte. Ich möchte nun zum Lösungsteil kommen. Es sind Lösungsteilversuche, eigentlich nur eine Annäherung daran, denn Gottes Souveränität und seine Eigenbestimmtheit lässt sich in kein menschliches Denkschema fugenlos einordnen. Alle Versuche, das zu tun, sind gescheitert, und einer der größten, für mich größten, nicht biblischen Sätze wurde von Novalis gesprochen, als er einmal sagte, wenn wir Gott in allem verstünden, wäre er nicht Gott. Wenn wir Gott in allem verstünden, wäre er nicht Gott. Etwas nicht ganz so konzentriert hat es Karl Barth einmal gesagt, Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Und zwischen beiden gibt es keine Brücke, und er verwies auf die Brücke Jesus Christus. Aber Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Das vorweg, ehe ich meinen ersten Lösungsversuch, der mir erst hier auf der Konferenz so geraten ist, bis zu der Art, wie ich es heute vortragen kann, ich muss noch weiter arbeiten daran, gelungen ist. Das erste ist die Aufhebung menschlicher Zeit- und Substanzebenen in Gottes Welt, in Gottes Reich. Oder ich will es anders sagen, in Gottes Reich und Gottes Welt sind unsere menschlichen Zeitebenen und Substanzebenen oder unser Substanzverständnis aufgehoben. Bei uns ist es so, dass Sekunde auf Sekunde folgt. Ich bete manchmal abends, Herr, ich danke dir für den Tag, den du meinem Leben angehängt hast. Also so wie bei einem Zug, der zusammengestellt wird, ein Güterzug, noch ein Wagen, noch ein Wagen, noch ein Wagen. So erleben wir Sekunde, Minute, Stunde, Zeit, Woche und Jahre. Sehr schön hat es einmal ein Dichter gesagt, ich weiß nicht, wer das war, ich habe mir es dieser Tage, fiel mir es ein, ich habe es irgendwann mal gelernt, aber da wird sehr schön die menschliche Zeitebene beschrieben. Zögernd kommt die Zukunft hergezogen. Blitzschnell fliegt die Gegenwart vorbei, ewig still steht die Vergangenheit. Ich wiederhole es noch einmal. Zögern kommt die Zukunft hergezogen. Blitzschnell fliegt die Gegenwart vorbei. Ewig still steht die Vergangenheit. Für uns ist es unmöglich, von unserem menschlichen Denken her diese Zeitfolge zu überschreiten nach rückwärts oder nach vorwärts. Der Glaube allerdings, der kann dies tun. Wir singen zumindest von Gott, wie du warst vor aller Zeit. Wie geht's weiter? Ja, genau, so bleibst du in Ewigkeit. Wir hatten in den letzten Jahren viele Pastoren. Von einem habe ich mir nur Folgendes gemerkt. Er hat uns in der Bibelstunde gesagt, dass es im Alten Testament eine in den meisten anderen Sprachen, vielleicht sogar in allen Sprachen, unbekannte Zeitform gibt. Dass nämlich bei Gottes Verheißungen im Hebräischen, im Alten Testament, in Zukunft Stehendes vor Gott bei Verheißungen so gilt, wie bereits Geschehenes. Etwa wenn es heißt, ich werde Israel erlösen, kann man auch übersetzen, ich habe Israel erlöst. Für Gott sind Zukunft und Vergangenheit gleich. Stimmt das, Frau Wild? Ja? Haben Sie vielleicht... Bitte?
Und auch ich erlöse.
Genau, fällt, sagt er mir, ist da nicht das andere eingefallen. Beides.
Ja.
Ja. Also, ich werde, ich erlöse, ich habe erlöst. In Gott ist unsere Zeitebene aufgehoben. Und was die mit den Problembeispielen von vorhin zu tun hat, davon nachher. Wir haben, wir merken dieses Problem für uns, wo Glaube und unser Minuten-, Sekunden-, Tages-Denkschema in Konflikt kommen. Wir sagen, deine Mutter ist heimgegangen. Da gibt es manche Brüder, es gibt so einige, wenn ich weiß, bei einem habe ich kondoliert zum Heimgang seines Bruders. Sofort sagte er mir, mein Bruder ist nicht heimgegangen, denn die Auferstehung findet erst später statt. Nach unserem Zeitschema hat er recht. Nach unserem Zeitschema wird deine Mutter auferstehen, zusammen bei der Entrückung. Dann werden die Toten auferstehen in Christus. Und trotzdem, bei dem Gott, bei dem diese Verheißungen übersetzt werden dürfen, ich werde Israel erlösen, ich erlöse Israel, ich habe es schon erlöst. Da dürfen wir sagen, und ich nehme mir die Freiheit zu sagen, deine Mutter ist heimgegangen und mein Vater ist heimgegangen. Ein bisschen ahnen können wir, dem Übersprung des Zeitschemas in unserem Schlaf, in unserem langen Schlaf, wenn wir mal ein Geschenk bekommen, dass wir glauben, wir sind eben eingeschlafen und überspringen die 4, 5, 8 Stunden danach. Und die Uhr sagt uns, nach menschlicher Rechnungsweise oder logischer, hast du 8 Stunden geschlafen. Nach meinem Wissen bin ich ja eben gerade erst eingeschlafen. Da gibt es diesen Sprung. Aber im Prinzip sind wir davon nicht befreit. Dann sagen wir aus Epheser, in Epheser 1, Vers 4, wir sind erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Das heißt doch, ich wurde von Gott erwählt, ehe ich hier auf der Welt existent war. Im Glauben kann ich das fassen. Und hier sehen wir, der Glaube ist dem Denken überlegen. Ich sprach vorhin aber nicht nur von einer menschlichen Zeitebene, sondern auch von einer menschlichen Substanzebene, die übersprungen wird. Es heißt in Römer 4, in den meisten Übersetzungen, Römer 4, Vers 18, Gott, der das Nichtseiende ruft, als wäre es. Genauer heißt es, Gott, der das Nichtseiende wie etwas Seiendes ruft. Und es ist da. In der ganzen Schöpfungsgeschichte hat Gott Nichtseiendes gerufen und es war da. Und an dieser Stelle können wir schon sagen, die scheinbare oder zeitweise Bevorzugung von Petrus oder von Jakob gegenüber Esau oder derer aus Hebräer 11, die Erfüllung ihrer Verheißungen zu Lebzeiten sahen, bedeutet nur aus unserer Zeitschema-Sicht eine Ungerechtigkeit. Aus Gottes Sicht bei dem Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft eins sind, ist es dieses nicht. Sondern die Frage, ist Gott ungerecht? Das sei ferne, stimmt schon als Antwort. Und wer bist du, Mensch? Hier wird man sagen, Gott wird auch einmal vor Esau und vor denen, die die Verheißungserfüllung nicht sahen, und auch vor dem Jakobus, sofern sich Gott überhaupt vor einem Menschen rechtfertigen muss. Er wird erwiesen als der Gerechte, weil bei ihm ein anderes Denksystem vorhanden ist. Und dies hängt mit Gottes Souveränität zusammen, dass er besser weiß als wir, wer nun so gerettet werden muss, der Petrus oder der Jakobus. Ich kann die Frage nicht beantworten. Und nun gibt es ja die vielen Warum-Fragen und weshalb und hätte es Gott nicht auch anders machen können. Sie bringen nicht allzu viel. Mein Kollege und Psychologieprofessor Rudolf Seiß, den einige von Ihnen vielleicht kennen, den beobachtete ich mal, als ich ihn zum ersten Mal reden hörte, bei der Aussprache. Da bombardierte ihn jemand mit Warum-Fragen und weshalb, und da sagte er dann zu ihm, also wissen Sie, wenn ich mal im Himmel bin und ich habe sehr viel Zeit, dann will ich mal Gott fragen, wie das sich mit dem verhält, was Sie ständig jetzt so bewegt. Aber es ist halt so, es gibt Menschen, die kommen mit den Warum-Fragen nicht klar, sie möchten die Antwort haben, und andere bewegt es weniger. Vielleicht sollten diese Warum-Fragen leiser werden und zurückgehen können und man sich auf Gottes Souveränität verlassen. Der zweite Lösungsversuch hängt damit zusammen. Ich möchte ihn nennen das Prinzip der reziproken Stellvertretung. Das Prinzip der reziproken Stellvertretung. Reziprok heißt ja, wenn ihr euch noch an die Schule erinnert, wenn beim Bruchrechnen Zähler und Nenner umgetauscht werden. Von unserem Bruder Hahn haben wir seinerzeit gehört, dass das Prinzip der Stellvertretung das bedeutsamste Prinzip der Heilsgeschichte war. Hörten wir das in der Passionsandacht auch. Das reziproke Prinzip sagt aber nun, ich war schuldig, mitschuldig an Jesu Tod. Das ist denkunmöglich. Das ist genauso, als wenn ich jetzt Dieter Gierts Kindern sage, ihr seid schuld an Adolf Hitler. Meinem Sohn ging es so, er ist 1954 geboren, er machte in Frankreich seinen Sozialdienst, und als er in die Gruppe der jungen Leute kam, begrüßten sie ihn sofort mit Heil Hitler. Und er sagt, das war eine Gemeinheit, ich habe mit Hitler nichts zu tun, ich bin lange nach seinem Tod geboren. Aber hier, ich war schuldig, mitschuldig an Jesu Tod. Und Dietrich, du hast schön vorgearbeitet. Ich hatte mir schon ganz schön Glieder rausgesucht. Wir werden einige noch aufschlagen. Hast du gemerkt, was für, jetzt spreche ich mal mit dem Theologieprofessor, Doktor, wie hieß er nochmal? Lüdemann, ja, ich hatte auch einen Leserbrief an den Spiegel geschrieben und den haben sie leider nicht gebracht, dass der Lüdemann sagen würde, so einen Unfug liest ein gestandener Forstamtsdirektor vor. Was nämlich da steht. Und solchen Unsinn, was in der Welt nichts ist. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Jawohl, es ist eine Torheit. Das haben die glaubensstarken Liederdichter der Vergangenheit intuitiv gefasst und niedergeschrieben. Und jetzt schlagen wir mal nicht die Bibel auf, sondern jetzt schlagen wir mal unsere Lobgesänge der Gemeinde auf. Und schlagen als erstes, ich bringe nur eine Auswahl, ihr findet noch viele andere Lieder. Schlagt mal auf, wir wollen nicht singen, sondern wir wollen es hören. 452, Nummer 452. Da steht das Passionslied, Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? 452, wir wollen Vers 3 alle mal zusammen vorlesen. Was ist doch wohl die Ursache solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. Sind das nicht Sätze, die unseren Verstand geradezu angreifen, die unerklärbar sind? Ja, aber glaubbar für den, der mit Gottes Welt und Gottes Souveränität und Gottes, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit, rechnet, für den ist dies wahr. Und viele Menschen, die zum Glauben gekommen sind, sind aufgrund auch solcher Aussagen mitbestimmt worden, ihre Schuld dort am Kreuz abzuladen. Als ich ungläubig war, dachte ich immer, am Kreuz abladen, wo ist es denn? Das war doch mal. Nein, es war und ist und wird sein. Wir schlagen auf 946. Lied Nummer 946. Auch ein Passionslied, 946. Wir wollen zusammen lesen, Strophe 1 und 2. Wenn ich die Dornenkrone auf deinem Haupte sehe, so zieht durch meine Seele ein tiefes, tiefes Weh. Die Dornen, ach die scharfen, das sind die Sünden mein, die sich so blutig drücken dir in die Stirne ein. Meine Sünden damals, 2000 Jahre vorher, glaubbar ja. 730. 730. Vers 3. 730, Vers 3, wir wollen es lesen. Für mich starb Jesus, meine Sünden sind's, die ihn in den Tod versenkt. Drum lässt er Gnade mir verkünden, die mich mit Lebenswasser tränkt. O Strom, so lauter, klar und helle, mein Herz soll offen stehen für dich. Du unerschöpfte Friedensquelle, ergieße dich doch stets in mich. Und auch ein Weihnachtslied, 490. 490. Und zwar Vers 2 und 3. Wir wollen es alle wieder. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, eh ich dich kannt erkoren. Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir gedacht, wie du mein wolltest werden. Ich lag in tiefer Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Andere Lieder habe ich mir noch aufgeschrieben, wie soll ich dich empfangen, auch in Lob Gott, ihr Christen, allzugleich. herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Wir wollen es jetzt nicht miteinander lesen. Ihr könnt es selber nachlesen. Übrigens, mir fällt auf, dass modernen Liederdichtern irgendwie jene Substanz für die oder jenes Verständnis für diese Glaubenstiefe fehlt, die den Brüdern, die Lieder und Schwestern, die Lieder dichteten, auch noch vor 100 Jahren eigen war. Die heutigen sind irgendwie glatter, die singen sich schwungvoller, haben auch ihre Bedeutung, aber dieses Element habe ich bei keinem der modernen Liederdichter bisher entdeckt. Vielleicht habe ich es übersehen. Das wäre meine Kritik. Der Glaube überwindet mit Gott alle Zeitunterschiede. Reziprok heißt, ich stehe dort unter dem Kreuz, obwohl ich noch nicht, wie wir eben lasen, geboren war. Ich bin nicht nur einer, der Zukunft hat, sondern der Vergangenheit hat. Vergangenheit bis dahin, wo es hieß, erwählt vor dem Niederwurf der Welt, ehe der Welt grundgelegt war. Aber der Zeitunterschied geht auch in die Zukunft. Wir können es morgen erleben, in Besonderheit, nämlich beim Abendmahl. Ich sprach einmal mit Bruder Borngräber, ob man denn das Abendmahl noch feiern solle. Es heißt ja, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Warum etwas essen und trinken, das passt eigentlich nach Israel. Und da sagte mir Bruder Borngräber, das Abendmahl ist der einzige Platz, wo wir uns an das Ziel stellen. In Gedanken, da sind wir vollendet. Da ist aller Kampf ausgestanden. Denn wir verkündigen den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Und wenn er da ist, braucht er nicht mehr verkündigt zu werden. Denn dann ist alles von Gott erfüllt. Also, wir stellen uns ans Ziel. Und ihr habt manchmal schon gehört, dass die Brüder, die das Abendmahl organisatorisch leiten, vor der Gebetsstunde sagen, wir wollen heute aber keine Bitten und kein Flehen bringen. Ja, warum sagen sie das? Wenn man am Ziel ist, braucht man nicht mehr zu bitten. Für euch jungen Leute, wenn ihr euch ein Fahrrad wünscht, und es kommt erst in 5 Monaten, dann könnt ihr immer wieder erinnern und sagen, Vater, vergiss nicht und bitte ein gutes Fahrrad. Dann könnt ihr bitten. Aber an dem Tag, an dem ihr das Fahrrad habt und fahrt damit los, werdet ihr nicht mehr um ein Fahrrad bitten. Und wenn wir uns beim Abendmahl an das Ziel stellen, dann schauen wir zurück. Dann danken wir, dass Gott meinen Weg wie den Weg des Jakobus, wie den Weg des Petrus, der ja später auch gestorben ist und auch als Märtyrer, dass er alles gut gemacht hat, dass er zwar unterschiedliche Teilwege, individuelle Wege für richtig hielt in seiner Souveränität, dass aber das Ziel die Herrlichkeit war, ist, wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Also nicht nur am Kreuz Jesu sind wir, ehe ich noch geboren war, bist du für mich gestorben, sondern auch morgen, gerade beim Abendmahl, aber es muss nicht das Abendmahl sein, wir können uns im Geiste an das Ziel stellen und sozusagen von daher rückschauend danken.
Können wir da auf die Stelle aus Römer 6 dazu nehmen, wo Paulus sagt, wir sind mit Christus gekreuzigt.
Ja.
Wir sind mit Christus begraben. Und jetzt kommt die Zukunft. Wir sind mit ihm verherrlicht.
Ich danke dir sehr. Liebe Geschwister, das ist zum ersten Mal, dass ich über dieses Thema, ich bewegte immer das Thema die Zeit, Gott und die Zeit und der Christ und die Zeit. Jetzt könnte man eine Bibelwoche draus machen. Ich danke dir dafür, und wenn ich jetzt fragen würde, welche Stellen passen noch dazu, ihr werdet eine ganze Menge von Stellen finden, die für einen Ungläubigen Blabla sind oder unwissenschaftlich sind. Kannst du es vielleicht noch einmal sagen? Die beiden Stellen, die.
Wir sind mit Christus gekreuzigt,
ja?
Wir sind mit Christus auferstanden, begraben, wir sind mit Christus auferstanden, und eine andere Stelle, wir sind mit Christus verherrlicht, das ist auch Nummer 8.
Ja. Und deshalb nenne ich das die reziproke Stellvertretung. Er vertritt meine Stelle, aber mit ihm, ich bin auch zeitlich dort mit dabei, und die leiden für Christus. Und wie Paulus sagt, es ist euch in Gnaden gewährt, für Christus nicht alleine an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. So ist das in die Gegenwart hineingesagt, aber bezieht sich auch auf dieses Mitgekreuzigtsein.
In zwei Worten, in ihm ist ja all das enthalten.
Ja, und auch das Merkwürdige, er in uns und wir in ihm. Das ist doch absolut unlogisch. Eine ganz andere Raum, hier könnte man auch nachdenken, ich habe gehabt Zeitebene, ich habe Substanzebene, der das nicht sein Beruf als ruft, als wäre es, und hier eine Raumebene, nicht? Ich in ihm und er in mir. Anders, als sie hier in der Gegenwart ist. Liebe Geschwister, auch der Glaube wird selbst den Pharao vor Gott einmal huldigen, im Geiste sehen können, und Hitler, und dann fragt man sich Judas, und manche sagen dann, wer dann sagt, na also auch der Teufel, dem ist es nicht ernst. Aber dem gläubigen Christen ist es etwas, wo er sagt, ziehe deine Schuhe aus, denn das ist heiliges Land. Hier möchte ich nicht zu detailliert werden, aber vielleicht von daher euch bitten, lasst euch erinnern bei eurer Bibellektüre, dass ihr von der Welt Gottes mit ihren besonderen Gesetzlichkeiten her auch die problematischen Verse lest. Und bejaht Gottes Wege immer mehr. Unsere Folgerungen, etwa zu Judas und Hitler, sind oft unrichtig. Unsere Folgerungen, dass wir sagen, nun muss der auch errettet sein. Gott kann noch Wege haben, an die ich überhaupt nicht denke, bei der es nicht nur heißt, im Gericht oder gerettet, sondern was Gott mit ihnen vorhat. An der Stelle gilt wirklich der Satz, ich bin Gottes Kind und nicht Gottes Geheimrat. Aber ich darf ahnen und ich darf im Glauben Anteil nehmen an dieser großen Weisheit, wo Paulus sagt, oh welche Weisheit, wer ist sein Ratgeber gewesen? Allerdings, das möchte ich sagen, Anfechtungen werden bleiben. Zweifel müssen nicht sein. Ich mache einen Unterschied zwischen Zweifel und Anfechtungen. Seht das Buch Hiob an. Ein angefochtener Mann, der sich aber doch bei Gott birgt. Anfechtungen gehören aus Gründen, die wir nicht immer verstehen, zu Gottes Weg. Aber Gott ist, und das ist das Schöne, Liebe pur, P-U-R. Und diesen Gott, der Liebe pur ist, wollen wir uns getrost auch in den Alltäglichkeiten anvertrauen. Amen. Amen.